Früher war der US-Dollar eine Krisenwährung. Sobald es irgendwie an den Märkten gewackelt hat, sind alle in den US-Dollar geflohen. Jetzt sind sie über die letzten Jahre die Marktteilnehmer eher in Bitcoin geflohen und mittlerweile eher in Gold und Silber. Also wo ist denn der US-Dollar als Krisenwährung? Die Chinesen, die kommen und die wollen die Nummer eins werden und sie haben einfach die Rohstoffe und damit einen extremen Hebel auf unser aller Leben. Es gibt 380 mal mehr Papier, Silber, als es wirklich physisch gibt. Ja, teilweise wird an einem Tag mehr Silber gehandelt, als die Industrie in einem Jahr aus dem Boden holen kann.
Was passiert gerade am Rohstoffmarkt? Sollte man jetzt Gold kaufen, Silber kaufen oder andere Rohstoffe? Ein super interessantes Thema gerade in der jetzigen Zeit. Alle reden darüber, wir reden auch darüber mit Jan, schön bist du wieder mal bei uns im Interview. Wie geht's dir?
Marc, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Mir geht's sehr gut. Natürlich auch mit Blick auf die Gold- und Silberpreise, wie du schon gesagt hast, geht's einem ja fast noch besser. Aber das Jahr ist schon sehr angenehm gestartet.
Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit. Ihr seid ja mit Axino Capital auch spezialisiert auf die Rohstoffe. Vielleicht für die einen oder anderen, die dich noch nicht so kennen, so zwei, drei Sätze zu dir. Was macht ihr?
Ja, also Axino Capital hat erstmal eine sehr lange Vergangenheit im Rohstoffsektor. Seit über 35 Jahren investieren wir in Edelmetall- und Rohstoffaktien, also sowohl in physische Metalle als aber auch vor allem in die Minenaktien mit der Spezialisierung auf wirklich die kleinen Explorationsfirmen auch. Und andererseits sind wir auch ein Kommunikationsdienstleister, sprich wir sind in diesem Sektor aktiv, sind in den Messen oder auf den Messen in Kanada, in Australien und in London und sonst wo auf der Welt und helfen diesen Firmen auch wiederum den Zugang hier zum deutschsprachigen Markt zu bekommen, weil die Rohstofffirmen eben meistens aus dem nicht deutschsprachigen Bereich bekommen, hier aber viele Anleger sitzen und so versuchen wir die Brücke quasi zwischen inländischen Investoren und ausländischen Firmen zu schlagen.
Ja, ihr seid ja auch aktiv im Bitcoin-Mining oder respektive ihr habt die Berührungspunkte oder? Und deshalb ist es ja super spannend. Oder? Du kennst nicht nur die Rohstoffseite per se, also die klassischen Rohstoffe, sondern auch vielleicht die neuen Rohstoffe, das digitale Gold quasi oder Bitcoin etc. Und deshalb ist es auch super interessant. Ihr habt ja auch einen sehr, sehr starken YouTube-Kanal. Also für alle auch, wir werden das logischerweise unten verlinken. Folgt unbedingt Jan und Axino Capital. Also ihr macht hier top Arbeit. Das interessiert mich auch immer wieder mal, Danke. Was du hier ganz einfach auf den Punkt bringst, weil das Rohstoffthema ist ja nicht für jeden so greifbar, oder? Das ist super schwierig. Die meisten, wie ich zum Beispiel, hören sie typischerweise nur, wenn wieder Preise steigen, alle reden darüber. Aber nimm uns doch mal bitte mit, was passiert momentan in diesem Rohstoffmarkt? Ich meine, getrieben, künstliche Intelligenz, neue Technologien per se, Energiethemen, Elektrifizierung, was auch immer, alles braucht irgendwie Rohstoffe. Was passiert hier gerade hinter den Kulissen?
Ja, Marc, das ist eine gute Frage und es passiert tatsächlich sehr viel. Ich hoffe mal, dass ich alles so ein bisschen in kurzer Zeit auf den Punkt bringen kann und nichts vergesse. Also das Erste, was passiert ist, du hast ja gerade gesagt, Mensch, es ist vielleicht für viele schwer zu greifen, die Rohstoffe. Ja, das stimmt, aber andererseits auch irgendwie nicht. Ja, weil wenn ich mein Handy in die Steckdose stecke, dann habe ich schon unfassbar viele Rohstoffe mit in Kontakt. Also einerseits, was alles im Handy drin ist, dann natürlich die ganzen Kupferkabel und irgendwoher muss der Strom noch erzeugt werden. Stichwort theoretisch auch Uran oder Kohle etc. Also irgendwie haben wir alle mit Rohstoffen zu tun, aber du hast es gesagt, so richtig sehen wir die ja nicht. Ja, und das ist natürlich das, was für viele das Thema so schwierig und ungreifbar macht. In Deutschland haben wir auch gar keinen Bergbau mehr, also ist es irgendwo in Kanada oder in Afrika, auf jeden Fall irgendwo auf der Welt, wo wir gar nicht so drinstecken. Man sieht nur die Kurse und ja, die gehen mal hoch, mal runter und jetzt gehen sie gerade hoch. Aber was passiert ist tatsächlich, genau die anderen Themen, die du angesprochen hast, wir haben einen extremen Run auf die künstliche Intelligenz gesehen, fast keiner mehr in unserer Generation mag, arbeitet noch ohne ChatGPT, jeder hat es mal benutzt, jeder hat ein Smartphone, mittlerweile nicht nur wir, sondern auch die Menschen in Indien oder in Afrika, die lange Zeit natürlich weit im Lebensstandard hinterher waren. Wir wollen plötzlich elektrifizieren, wir wollen Solarmodule auf dem Dach, wir wollen Windräder bauen, wir wollen irgendwie alles haben. Dazu kommt noch, wenn jemand von, ich weiß, du bist ja nun Schweizer, du hast den Luxus, die Schweizer Bahn nutzen zu dürfen, aber wenn man mit der Deutschbahn fährt, ja, dann kommt man nicht nur zu spät, sondern wenn man zwischendrin auch noch einen Videocall machen will, dann kann man es ganz vergessen. Mit Glück schafft man in der Bahnstrecke der Deutschen Bahn noch ein normales Telefonat, aber auch das, also nur, dass du, da musst du vorher sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin in der Bahn, falls es abbricht, nur dass du Bescheid weißt. Und das ist ein Umfeld, wo alles Rohstoffe braucht. Also wir müssen die Infrastruktur erneuern, wir brauchen künstliche Intelligenz, wir brauchen Grafikkarten, Nvidia ist ja durch die Decke gegangen, wir brauchen Rechenzentren, weil so eine einzelne ChatGPT-Anfrage viel, viel mehr Strom und Rechenleistung braucht als eine Google-Anfrage. Also wir brauchen irgendwie alles im neuen Technologiensektor. Und es war so ein Run, auch Bitcoin, Bitcoin-Mining, du hast es ja angesprochen, auch da sind wir aktiv, so ein riesen Run auf alles, was neu ist und modern ist und hip ist. Und dabei hat man irgendwie die letzten 10, 12 Jahre die Rohstoffe vergessen, weil sie einfach auch langweilig sind, sind eingestaubt. Das sind, salopp gesagt, das sind Steine, die man aus dem Boden holt. Und das holt uns jetzt ein, weil wir sind in einer Situation, wo wir 10, 15, vielleicht sogar bei einigen Rohstoffen bis zu 20 Jahre eine absolute Unterinvestition hatten. Also keiner hat sich für einen Rohstoff interessiert, die Preise sind gefallen, jeder ist davon ausgegangen, die Rohstoffe kommen ja, irgendwo werden sie schon abgebaut und keiner hat richtig an die Zukunft gedacht. Das Problem ist, wir haben also in allen Rohstoffen eher eine konstante Basis an Produktion, aber keine neuen Rohstoffe mehr, Rohstoffvorkommen untersucht oder gefunden. Und das ist eben ein Problem, weil Minen sind sogenannte Depleting Assets, ja, die haben keinen unendlichen Wachstum, keine unendliche Skalierung, so eine Mine ist irgendwann leer und dann brauchen wir eine neue. Und das merken wir jetzt, oh, wir brauchen eigentlich schnell neue Minen. Das Problem ist, der Zeitraum geht gerne auch 10, 15, teilweise auch bei großen Vorhaben 20 Jahre von der Entdeckung des Rohstoffs, bis da schlussendlich mal irgendwann eine Mine steht, die es aus dem Boden holt. Und da haben wir eben diesen extremen Unterschied zwischen dem, was wir haben auf der Angebotsseite und zwischen dem, was wir brauchen auf der Nachfrageseite. Das gilt für fast alle Rohstoffe. Und das in einem Umfeld, wo wir noch viele weitere Dinge haben, Geldentwertung, ja, was ja viel für harte Assets, also demnach auch eben ein Run auf Bitcoin in den letzten Jahren gesprochen hat. Zudem haben wir auch das Problem China und USA, also westliche Welt gegen östliche Welt. China kontrolliert einen Großteil der Rohstoffe und wenn es knapp wird und man sowieso Stress hat mit den anderen, sage ich mal, ja, dann sagt China, ja, dann behalten wir das alles. Und ihr schaut mal, wie ihr weiterkommt. So sind bei uns auch schon VW-Werke zum Erliegen gekommen, teilweise, weil seltene Erden gefehlt haben und. Also in einem Umfeld der Knappheit kriegen wir jetzt noch weitere geopolitische Zusammenhänge und Probleme rein, die dafür sorgen, dass die Rohstoffe knapp werden. Und das sorgt für einen extremen Preisanstieg in einigen Rohstoffen, aber noch nicht im breiten Markt. Und sicherlich, das sage ich schon mal vorweg, ist da noch einiges mehr möglich, eben weil wir nicht über Nacht neue Minen bekommen können.
Jetzt hast du es gesagt, dieser Streit um die Rohstoffe, das ist genau das, was... Beginnen wir mal da, oder? Die Welt... Wenn wir da auf die Welt uns mal fokussieren, grob, was passiert hier? Zwei Blöcke oder quasi der Westen, die Amerikaner eigentlich gegen die Chinesen, Russen, oder? Ich glaube, Russland hat ja gewisse Rohstoffe, praktisch Nummer eins, korrigier mich hier, China ist auch bei gewissen Rohstoffen einfach absolut topführend. Hier Silber natürlich einer der Themen etc., aber mit dem Öl wieder schwierig. Also wir haben hier irgendwo einen Machtkampf, der momentan stattfindet. Wie bewertest du den? Ist das wirklich so ein harter Kampf, wie das auch in der Presse sozusagen gesagt wird, oder? Oder positionieren sich jetzt einfach alle und die reden schon irgendwie im Hintergrund und irgendwie kommt das schon gut? Oder wie geht ihr an dieses Thema ran? Weil schlussendlich, blöde gesagt, wenn du sagst, China sagt, ja, nö, das, was wir haben, ihr braucht, geben wir euch nicht. Das gibt politische Spannungen, oder? Ist das wirklich so hart im Hintergrund? Wird da wirklich so gekämpft? Oder wie ist das? Weil das ist das etwas, was ich nicht identifizieren kann, was ich einfach nicht verstehe, oder? Klar, der Rohstoffkampf ist da. Aber gefühlt, ja, Trump, jetzt kommt Grönland, Venezuela, da gibt's politische Themen, da gibt's aber auch Rohstoffaspekte, die wahrscheinlich hier mit reinspielen. Wie interpretierst du das?
Ich würde sogar sagen, es ist noch viel, viel mehr im Hintergrund Richtung Konflikt, als in den Medien überhaupt steht. Also, dass so ein bisschen das Thema aufkommt, ja, China gegen die USA, das kommt jetzt erst seit ein paar Monaten, seit wenigen Monaten in den großen Mainstream-Medien an. So richtig ist es aber schon seit einigen Jahren zu merken, dass es im Hintergrund brodelt. Und es spielt auf viele Dinge an. Also, zunächst mal zyklisch, ja. Also wir alle wissen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Im Sommer verkaufe ich nicht meine Winterjacke oder gar schmeiß sie weg, weil ich weiß, irgendwann wird es wieder kalt und dann brauche ich sie, oder? Und das sehen wir jetzt. Also bei uns in Deutschland ist super kalt. Ich habe von dir, Marc, auch bei dem ein oder anderen Video reingeschaut in letzter Zeit. Du bist ja häufig draußen in der Natur und ich nehme an, wenn so viel Schnee um dich rum ist, ist bei dir auch kalt. Du trägst auch gerne deine Winterjacke, wenn du draußen bist. Aber wir wissen alle, der Sommer wird auch wieder kommen. Und das können wir greifen, weil es einfach 12-Monats-Zyklus ist. Das kriegen wir als Menschen noch irgendwie ganz gut hin. Dann gibt es längere Zyklen, die kriegen wir auch noch einigermaßen hin, aber spätestens, wenn es über die Lebensspanne von einem Menschen hinausgeht, wird es schwierig. Und was schon immer in der Historie passiert ist, ist, dass auch Mächte, Weltmächte, die das System bestimmt und gelenkt haben, einen Zyklus haben. Und da gibt's vor den US-Amerikanern hatten sie die Engländer, ne, mit dem Pound Sterling als Weltwährung. Davor hatten wir die Niederländer als Seenation mit dem niederländischen Gulden als Weltwährung. Es hat's alles gegeben und davor gab's auch x viele Weltmächte, natürlich in einem anderen Rahmen und vielleicht nicht, weil die Welt damals noch anders war. Ja, da konnte man noch nicht so einfach von A nach B. Aber das sind Zyklen und die wiederholen sich immer wieder. Und wir sehen einfach, dass die US-Amerikaner so langsam Richtung Ende ihres Zyklus zulaufen. Und auch genauso der US-Dollar, ja, weil so langsam die Länder merken, irgendwie ist es nicht mehr das einzig Wahre. Also früher war der US-Dollar eine Krisenwährung. Sobald es irgendwie an den Märkten gewackelt hat, sind alle in den US-Dollar geflohen. Jetzt sind sie über die letzten Jahre die Marktteilnehmer eher in Bitcoin geflohen und mittlerweile eher in Gold und Silber. Also wo ist denn der US-Dollar als Krisenwährung? Und der ist einfach nicht mehr so da, weil wir, und das kommt jetzt zum Thema Machtkampf, einfach was sehen, dass viele Menschen oder auch Nationen auf der Welt aufwachen. Wir haben ja eigentlich ein geldpolitisches einmaliges Experiment. Also der US-Dollar ist an nichts gebunden. Er kann beliebig oft erzeugt werden und die USA hat quasi das Monopol darauf. Also sie können sich Geld ohne Ende drucken und tun das Ganze auch. Und jetzt sind aber in den letzten Jahrzehnten die US-Amerikaner in die Welt rausgegangen, egal worin. Nennen wir irgendein x-beliebiges südamerikanisches oder afrikanisches Land, ja, und Südamerika und Afrika, genauso. Und jetzt sind sie hingegangen, haben gesagt, hey, wir wollen eure Rohstoffe haben und dafür bezahlen wir euch in Dollar. Und da haben die Länder gesagt, ja klar, machen wir, super, wir müssen ja irgendwie Handel treiben. So, und jetzt merkt man aber, hey, Moment, wir geben unser Öl, unser Gold, unser Silber, was extrem schwer zu bekommen ist und auch nur ein einziges Mal existiert. Also diese Goldmünze, die wir jetzt rausholen aus dem Boden in Afrika und in die USA verschiffen, die gibt's ja nur einmal. Oder die Silbermünze oder das Kupfer. Das gibt's nur einmal, das gebe ich weg. Und dafür bekomme ich einen US-Dollar, der unfassbar häufig vermehrt werden kann, nur durch die USA. Und das Problem ist, dass meine Kaufkraft hintenrum wieder schwindet. Ja, also den Dollar, den ich vor 50 Jahren bekommen habe, der ist heutzutage in der Kaufkraft einfach nicht mehr so viel wert. Das heißt, irgendwie gebe ich was Wertvolles weg und bekomme dafür etwas, was die andere Gegenseite einfach beliebig oft vermehren kann. Stichwort Inflation. Ja, und das in diesem Gesamtkosmos, da kommt dann China und sagt, ja, liebe Leute, wir hätten ja für euch eine Alternative. Ich sage nicht, dass China die Guten sind, um Gottes Willen. Ja, aber die sagen, hey, wir können es ja anders machen. Wir können ja vielleicht eine Währung, und das brodelt ja auch so ein bisschen im Hintergrund, eine Währung machen, wo Rohstoffe eine Art Absicherung oder Recheneinheit sind. Also mittlerweile gibt es keine, ja, goldgedeckte Währung in dem Sinne mehr, aber China hat zum Beispiel mit Saudi-Arabien den Deal, dass China sich saudi-arabisches Öl mit der eigenen Währung, also im chinesischen Yuan, kaufen darf. Und dafür darf Saudi-Arabien jederzeit seine Yuan gegen chinesische Goldreserven eintauschen. Das ist ja quasi so eine Art Golddeckung. Also China geht jetzt raus auf die Welt und sagt, handelt doch mit unserer Währung und wenn ihr sie nicht mehr haben wollt, kriegt ihr sie bei uns gegen Gold. Ja, also all diese Dinge passieren gerade und auf der anderen Seite hast du die USA, wo du immer mehr Ablehnung erfährst. Der Dollar verschwindet immer mehr aus den Zentralbankbilanzen und irgendwo ist das jetzt das letzte Aufbäumen, was wir aus meiner Sicht sehen, wie die US-Amerikaner versuchen, das System, was sie zu erschaffen haben, zu retten. Und der Gewinner steht noch nicht fest, Marc. Also es ist nicht so, dass man die Amis unterschätzen sollte. Also immer wenn die Amerikaner mit dem Rücken zur Wand standen, hatten sie in der Historie irgendwo eine gute Lösung. Und sie haben auch mit den großen Konzernen, die wir alle kennen, Google, Amazon und Co., wirklich eine gute Kontrolle über die Welt. Aber die Chinesen, die kommen und die wollen die Nummer eins werden. Und sie haben einfach die Rohstoffe und damit einen extremen Hebel auf unser aller Leben. Nicht nur die USA, sondern es betrifft ja uns alle.
Du sprichst also indirekt auch diese BRICS-Thematik an, oder? Vielleicht komme ich da nachher drauf. Weil ich möchte zuerst noch eine andere Frage, weil die ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Gibt es eine einfache Erklärung, wo man sagen könnte, okay, die Amerikaner besitzen 60-70% oder kontrollieren der wichtigsten Rohstoffe und der andere Block quasi, wenn wir das jetzt einfach mal so wirklich so plakativ machen, Russland, China, BRICS, die kontrollieren die 10 wichtigsten anderen. Also vielleicht kannst du mal als erste Frage uns abholen, was sind denn überhaupt die wichtigsten Rohstoffe? Also gibt's da, sagen wir, 10, 15, 20, die einfach wichtig sind? Klar, da gibt's noch weitere, aber die wirklich, da findet der Kampf statt. Und von diesen 10, 15, 20, wie viel es auch immer sind, wie viel wird jeweils kontrolliert von jeweiligen Block?
Ja, da gibt es sogar tatsächlich noch viel mehr. Und zwar ist es so, dass jedes Land, also Die EU hat es als Liste, die Amerikaner haben das für sich, die Chinesen sicher auch, die kenne ich jetzt nicht im Detail, und zwar eine Liste von kritischen Rohstoffen. Und laut Definition heißt es, ist ein kritischer Rohstoff für zumindest das Land oder die Länder, in dem Fall die EU, die es rausgeben ist, wir haben nicht genug eigene Versorgung im Land, um unsere Ansprüche damit zu decken. Und in den USA hat die Liste, glaube ich, 52 Rohstoffe, ja, also wirklich 52 Mal, wo sie sagen, hier wird es ein bisschen eng. Und in vielen dieser Rohstoffe, da sind sie tatsächlich leider auf einem Stand, wo sie nicht mal eine eigene Produktion haben. Ja, also deswegen ist es, man denkt jetzt bei Rohstoffen ganz häufig, woran denkt man? An Gold, an Silber, an Kupfer, an Uran. Ja, das ist vielleicht mal das eine, aber dann gibt es vieles, woran man nicht so denkt. Also als Beispiel Antimon ist so ein Rohstoff. Das kontrollieren die Chinesen vollkommen. Da hat die USA keine eigene Produktion im eigenen Land. Und beim Antimon, das brauchst du unter anderem auch, um einige Munitionsteile zu beschichten. Ja, also es ist ganz schön blöd, wenn man mit Waffen zur Schießerei kommt, aber nicht ballern kann. Jetzt mal ganz salopp gesprochen, ja. Und da gibt's ganz viele Rohstoffe, seltene Erden als Beispiel. Ja, die kontrollieren die Chinesen mit über 90%. Auch im Uranbereich hat China zusammen mit Russland eine ganz, ganz große Kontrolle, weil eben viel Uran auch in St. Petersburg erst angereichert wird und wieder für die Industrie zugänglich gemacht wird. Also es sind unfassbar viele Rohstoffe. Ich kann dir jetzt mal nicht nur eine Handvoll nennen, sondern es sind wirklich einige, wo China mehr als 60%, 70%, 80% Marktanteil hat bei seltenen Erden, sonst sogar über 90. Graphit, auch sowas, was man vielleicht ein bisschen eher greifen kann, wo sie unfassbare Kontrolle haben. Nickel ist in Kontrolle der Indonesier, durch die Chinesen finanziert. Also das sind alles Rohstoffe, die die Industrien brauchen. Und es ist jetzt gar nicht mal so, dass irgendwo jetzt die Kontrolle richtig bei den US-Amerikanern liegt. Die USA zusammen mit Kanada und Australien, die mischen schon immer noch irgendwo mit in den Rohstoffen. Aber wirklich die Kontrolle über den Markt, den Gesamtmarkt hat China. Denn die Chinesen sind, ich habe ja gesagt, die letzten 20 Jahre hat sich niemand für Rohstoffe interessiert, außer die Chinesen. Die sind um die ganze Welt geflogen mit einem Geldkoffer in der Hand und haben gesagt, kaufe ich. Also China kontrolliert fast mit dem Rohstoffbereich ganz Afrika, weil sie in allen afrikanischen Ländern irgendwo aktiv sind, ihre Finger im Spiel haben, Minen finanzieren, Minen gekauft haben. Und auch wir selber haben einige Firmen auf den Radar, auch kanadisch gelistete Firmen, die dann ihre Projekte an Chinesen verkauft haben. Und das ist ein ganz, ganz großer Trend gewesen die letzten 20 Jahre. Und jetzt fängt man an, eigentlich seitens der Amis zu sagen, oh, Moment, das haben wir irgendwie verpasst, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Und die Chinesen sind einfach 20 Jahre im Voraus.
Wie wird denn dieser Konflikt gelöst? Also du hast ja zwei Optionen. Entweder man streitet sich zu Tode quasi, oder? Hier um die Rohstoffe und dann gewinnt irgendwie keiner. Oder man findet sich irgendwie, das wäre natürlich der beste Weg, oder dass man einen Deal findet. Man findet eine gewisse Zusammenarbeit. Wie interpretiert ihr das?
Ja, ich aus menschlicher Perspektive wäre mir am liebsten, da sitzen bald zwei Menschen, geben sich die Hand und sagen Frieden für alle und Wohlstand für alle. So, weil freier Handel und Friedenszeit ist nun mal das, was für alle den besten Lebensstandard schafft. Also ja, viel Handel schafft viel Vermögen und viel Frieden schafft auch wenig Leid. So. Das Problem ist, das wird's nicht geben. Weil du weißt ja, wie es ist, wenn zwei sich streiten und beide sagen, ich bin aber die Nummer eins, da gibt ja keiner nach. Also die USA fängt ja jetzt nicht an, freiwillig zu sagen, naja, also komm, jetzt waren wir 120 Jahre oder was Weltmacht und haben jetzt 70 Jahre lang die Währung gestellt. Irgendwann ist auch mal gut, wir treten zurück. China, ihr macht das schon. Das ist ja unvorstellbar. Und auf der anderen Seite haben die Chinesen einfach jetzt angefangen, ein Rad zu drehen, wo sie sagen, jetzt sind wir aber da. Ja, wir haben uns die letzten 20 Jahre vorbereitet, wir haben Rohstoffvorkommen gekauft, wir haben Gold gekauft, wir haben Verbündete geschlossen auf der Welt. Wir wollten die Weltmacht werden, aber ach, für den Frieden, Amis, ihr seid doch so tolle Jungs, ihr macht das schon. Das wird es aus meiner Sicht nicht geben, um mal ganz realistisch zu sein. Und gelöst wird es hoffentlich nicht über einen Krieg, wie sonst in der Historie, ja, wo dann die Schiffe über die Weltmeere fahren und schießen. Oder heutzutage ja noch viel, viel schlimmer mit Krieg, ja. Da war ja selbst der Erste und Zweite Weltkrieg nicht zwischen, wenn wir heutzutage ja Atomwaffen haben. Also ich hoffe, das kommt alles gar nicht zum Einsatz, sondern ich glaube, das wird über das Thema Währung entstehen. Und genau das ist so ein Grund, warum die Zentralbanken auf der Welt, vor allem die östlich orientierten Zentralbanken, so massiv den Dollar abstoßen und ins Gold reingehen. Weil da kommen ja ganz viele Dinge zusammen und das ist auch wieder ganz, ganz schwierig, diese ganzen Faktoren zusammenzufassen. Aber im Endeffekt ist es so, wenn keiner mehr die Schulden der US-Amerikaner haben will, ja, also früher waren ja Japan, aber auch China, die Länder, die die US-Bonds gekauft haben, also die Schulden der Amis mitfinanziert haben, jetzt kaufen die Länder nicht nur nicht mehr, sondern stoßen mittlerweile schon die Anleihen ab. Da muss man sich ja fragen, wer finanziert in Zukunft den exzessiven Schuldenkonsum der US-Amerikaner, wenn es eben die Staaten nicht mehr sind, die bisher eingesprungen sind? Ja, muss vielleicht die Fed irgendwann selber kaufen? Was passiert dann mit der Währung Dollar? Also es gibt schon so ein paar Dinge, die völlig außerhalb von Waffengewalt sind, wo man auch theoretisch von chinesischer Seite aus die Fäden ziehen kann. Und solche Dinge wie wir brauchen Grönland oder wir holen uns Venezuela sind aus meiner Sicht wirklich Versuche, um denen entgegenzuwirken. Also da passiert ganz, ganz viel im Hintergrund, was unfassbar komplex ist und ganz, ganz viele Stunden studieren sozusagen erfordert in dem Bereich, was aber am Ende alles auf das Thema Rohstoffe und Währung zurückläuft aus meiner Sicht.
Okay, interessant. Also du sagst, das ist hauptsächlich dieses Absichern, Währungsthema. Also klar, eben, man braucht die Rohstoffe, das ist klar, man hat hier verschlafen, verpennt, man hat nicht investiert. Es dauert extrem lange, wenn man eine neue Mine finden möchte oder hat, bis man die erschlossen hat, respektive bis man da wirklich die Rohstoffe kriegt etc. Das ist einfach so ein absolut Long-Term-Game. Das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene ist effektiv, was vermehrt auf den Schirm gekommen ist in den letzten Jahren, ist effektiv diese Kombination zwischen Währung respektive Geld und den Rohstoffen, dass es wieder irgendwie gekoppelt wird. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, was heißt gekoppelt? Also zumindest auf jeden Fall kommt das mehr ins Thema rein, weil am Ende heißt es halt, wer die Währung kontrolliert, der kontrolliert auch irgendwie die Welt. Ja, so haben sich ja die US-Amerikaner mit dem sogenannten Petrodollar-System auch dafür gesorgt, dass der Dollar überhaupt in Umlauf kommt. Nach dem Motto, jeder, der Ölgeschäfte machen will, muss sie bitte in Dollar machen. Und die meisten Länder wollen Ölgeschäfte machen, also war eben die Nachfrage nach Dollar da. Und da muss es ja, also da sind ja auch wieder der Kontext mit Rohstoffen. Selbst wenn es jetzt keine Gold- oder rohstoffgedeckte Währung gibt, sind die Chinesen dabei, auch immer mehr Marktanteile sich durch den Yuan zu sichern. Eben wie vorhin gesagt, nach dem Motto, hey Saudi-Araber, ich kaufe mir mit der Yuan einfach euer Öl. Da brauchen wir gar keinen Dollar mehr. Wofür den Dollar? Den lassen wir einfach außen vor. Und wenn ihr den Yuan nicht wollt, dann könnt ihr ihn gegen Gold tauschen. Und solche Deals sieht man immer mehr. Die Chinesen helfen mittlerweile so Ländern wie Äthiopien als Beispiel. Die Äthiopier sind ganz, ganz tief im US-Dollar verschuldet. Ja, für uns wären das Peanuts, für uns als westliche Nation. Aber für die Äthiopier sind dann so ein paar hundert Millionen oder Milliarden sind schon einiges. Und da sagen die Chinesen, hey, ich habe eine gute Idee. Wir zahlen für euch die Schulden, ihr verschuldet euch bei uns im Yuan und dann zahlt ihr uns einfach in Yuan ab. Und die Länder sagen, hey super, unsere Schuldenlast ist reduziert, wir müssen weniger Zinsen zahlen und die Chinesen sagen, super, mehr Nachfrage nach Yuan. Also da passiert einfach ganz viel im Hintergrund.
Wo sind denn auf der Weltregion, du hast gesagt, also Australien, Kanada, Afrika irgendwo, aber gibt es so gewisse Bereiche, wo man sagt, die sind effektiv wirklich rohstoffarm oder rohstoffreich? Also kann man das wirklich so einigermaßen identifizieren oder definieren? Weil dann findet man ja auch natürlich diese ganzen Konfliktbereiche, die wahrscheinlich da mit reinspielen. Oder ist es einfach, nee, auf der ganzen Welt haben wir alles irgendwie. Das, oder gibt es hier eine, so eine, rein aus Rohstoffsicht, aus eurer Analyse auch, aus eurer Perspektive, kann man das irgendwie identifizieren, so ganz grob skizzieren?
Mhm. Ja, also ich bin jetzt per se kein Geologe, aber was ich erstmal weiß, ist grundsätzlich gibt's alles immer irgendwo überall. Die Frage ist, in welchen Mengen und ist es wirtschaftlich machbar? Also als Beispiel in Deutschland haben wir auch Rohstoffe im Boden. Das geht von Lithium bis seltene Erden. Halt in sehr, sehr kleinen Mengen. Und wir müssen dazu noch bedenken, das ist Deutschland, kriegt da mal eine Lizenz für ein Bergwerk und dann musst du deutsches Personal einstellen, ist sehr teuer. Ja, also da kommt ja super viel zusammen, sodass man gar nicht lange überlegen müsste und schnell zur Entscheidung kommt, wirtschaftlich nicht machbar. Selbst wenn die Mengen vorhanden wären, wäre alles andere schon schwierig. Und dann gibt's natürlich Länder, da sieht es ganz anders aus. Also Australien ist sehr, sehr rohstoffreich. Westaustralien, also der Staat Westaustralien, der tatsächlich auch irgendwie 60% des Landes ist oder 50, die haben fast ihr gesamten Wohlstand durch Rohstoffe. Also es ist völlig normal, dass man in der Mine arbeitet und dementsprechend ist die Infrastruktur da, die Investoren sind da, die Regierung ist da, die Akzeptanz ist da und da gibt es tatsächlich auch viele Rohstoffe. Es gibt auch in den USA und in Kanada sehr viele Rohstoffe. Nur man hängt halt hinterher mit der Finanzierung, weil man hatte immer das Thema, was wir ganz viel in der westlichen Welt hatten, ja die Umwelt. Und natürlich ist die Umwelt ein Thema, aber ich kann halt nicht sagen, ich verzichte auf Dieselmotoren und ich möchte Elektroautos und Solarmodule, wenn ich nicht nach Rohstoffen suche. Das funktioniert halt nicht. Also die haben schon die Rohstoffe, man hat sich nur einfach bequem zurückgelehnt, hat gesagt, ach komm, lass die Chinesen mal ihre Umwelt verpesten. Und außerdem sind die Chinesen ja schön billig. Also man hat sich auch, glaube ich, ein bisschen da verkalkuliert und hat nicht damit gerechnet, dass die Chinesen so schnell auf die Idee kommen, hey, wir können es doch eigentlich selber machen und wir sind ja sogar besser. Und das ist, glaube ich, das große Problem, Marc. Also Rohstoffe hat schon auch Südamerika, ja, also der Grund, warum Trump in Venezuela ist, ist sicherlich nicht der Drogenhandel, um es mal so zu sagen. Ich kann mir eher vorstellen, es sind die höchsten Ölreserven der Welt und Gold und Silber liegt da auch, dass sowas mit dahinter steckt. Also Rohstoffe hat schon überall, aber halt immer die Frage ist, wo, in welchen Mengen und wie weit sind die Minen schon? Wie ist denn die Förderung?
Wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Situation schauen, jetzt in den Medien, Silber ist wahrscheinlich das Poster Child momentan schlechthin, oder? Ist natürlich massiv gestiegen. Ich hatte auch mal ein bisschen physisches Silber, das habe ich dann verkauft. Das war auch eine irre Story. Es war einfach wild. Ich wollte das verkaufen. Dann ging die ganze Story los. Ich habe es dazu mal dann also verkauft und in Bitcoin investiert. War auch kein schlechter Deal, aber war einfach noch lustig. Ich hatte auch mal so ein bisschen rumliegen. Warum Silber momentan? Ist es einfach nur dieses, also nur in Anführungszeichen auch dieses Absichern gegenüber dem Dollar, wo halt hier für die breite Masse das irgendwie greifbar ist, weil, das vorher gesagt, all die speziellen seltenen Erden, spezielle Rohstoffe, da können die Leute gar nichts damit anfangen. So Silber, Gold, oder? Ich habe hier einen Goldbarren, Goldmünze, irgendwas habe ich, irgendwas mit Geld zu tun, ich glaube, das macht Sinn, oder? Springen jetzt alle auf diesen Zug auf, weil es wirklich dieses Geldthema ist, was du vorangesprochen hast, oder spielt hier effektiv noch etwas anderes mit rein, was wir einfach nicht sehen, was ihr aber dafür versteht?
Ja, es sind zwei Themen. Das eine ist, wie du gerade gesagt hast, Gold ist gestiegen, sicherer Hafen und irgendwann ist eben Silber das Schwestermetall. Ja, also wir haben jetzt auch zum Beispiel ganz viele andere Kulturen, spielen damit rein. Indien, da ist es völlig normal, sich mal eine Goldmünze zur Hochzeit zu schenken. In China fängt jetzt das chinesische Neujahr an, da ist es völlig normal, Goldmünzen zu verschenken. Jetzt sagt man vielleicht auch so lange, ach ja, so eine Silbermünze vom Preis her ist ja vielleicht auch ein nettes Geschenk, ja. Also man muss ja nicht ganz so tief in die Tasche greifen. Ja, also Gold ist einfach, wirkt für die Menschen teurer und demnach hat man eben gesagt, hey, wir gehen auch auf Silber. Also das kommt schon mit dazu. Dann natürlich die Absicherung auch gegen den Dollar, die Unterbewertung. Also Silber und Gold spielen einfach immer in ihrem Verhältnis zusammen und so extreme, historisch ganz komische Verhältnisse. Wir hatten teilweise, dass du 100 Unzen Silber brauchst für eine Unze Gold. Das ist einfach historisch ein absurdes Verhältnis. Also in der Erde kommen die ungefähr 1:7 vor. Wir hatten ganz früher so ein Verhältnis preislich von 1:15. Der langfristige Durchschnitt liegt bei 1:50, wo wir jetzt wieder sind. Ja, da war 1:100 natürlich viel zu hoch. Da sagen dann die Investoren, okay, relative Unterbewertung müssen wir rein. Aber eins der größten Themen auch über die letzten Jahre war einfach die Unterversorgung. Also da sind wir wieder beim Thema Minen, ja, was viele als langweilig empfinden. Aber wir hatten jetzt 5 Jahre lang, hat die Industrie nicht genug Silber bereitstellen können, um die Nachfrage zu decken. Und irgendwann sind einfach die Lager leer. Und ich kann immer so tun, als wäre das Silber da. Ja, das machen ja auch tatsächlich die Silberbörsen. Und es gibt unfassbar viele Derivateprodukte aus Silber. Also nur als Beispiel, es gibt 380 mal mehr Papier Silber, als es wirklich physisch gibt. Ja, teilweise wird an einem Tag mehr Silber gehandelt, als die Industrie in einem Jahr aus dem Boden holen kann. Also da war schon immer das System so ein bisschen am Bröckeln, aber Silber ist ein kleiner Markt, war immer so ein Spielball auch der Banken. Sind die Preise hoch, geht man short, sind sie niedrig, geht man long. Das hat immer geklappt, aber ja, jetzt kommt vieles dazu. Wie gesagt, die Knappheit, es ist Geld geworden. In Indien darf man wieder Silber auch als Kredit Sicherheit hinterlegen, ja, also Indien hat sozusagen Silber wieder zur Währung auferkoren, wenn man so möchte. Und dazu kommt, dass jetzt die Chinesen mittlerweile ihre eigene Edelmetallbörse haben und massiv viel Silber, massiv viel Gold gekauft haben. Und der Unterschied ist, in China kannst du eben nicht Papiersilber handeln. Oder kannst nicht so tun, als würdest du Silber handeln. Da gibt's ja viele so Spoofing zum Thema Manipulation, würde jetzt vielleicht zu weit gehen. Aber in China ist es so, du willst dein Silber verkaufen, dann zeigst physisch bei der Börse und dann kannst der andere kaufen. Ganz physisches System. Und da geht jetzt die Preissetzungsmacht hin. Übrigens, wo wir gerade sprechen, hat China einen 10 Dollar höheren Silberkurs als wir im Westen. Nur der Unterschied ist, China hat's physisch und wir bei uns haben es auf dem Papierschein. Ich möchte tatsächlich, wenn ich ein E-Auto bauen würde oder ein Solarmodul, nicht einen Papierschein einbauen, wo drauf steht, hier könnte dein Silber sein, sondern ich hätte ganz gern richtiges Silber als Industrie und da wird die Reise hingehen. Also Knappheit ist hier eines der großen Themen.
Ja, aber wieso jetzt plötzlich? Ich meine, du hast schon auch auf deinem Kanal x Videos dazu gemacht bezüglich Manipulation vom Preis, also sei es bei Gold, ich glaube bei Silber auch, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob du da hast wahrscheinlich auch Videos dazu gemacht, oder? Ich meine, da findet man alles auf deinem Kanal. Warum jetzt? Ich meine, die ganze Welt, alle Investoren wissen's. Du hast es gesagt, an einem Tag wird mehr Papier gehandelt, als in einem Jahr wirklich effektiv physisch produziert wird. Ich meine, der Kaiser ist nackt, der Elefant steht im Raum, alle wissen's. Seit Jahren. Warum jetzt? Warum jetzt?
Ist ein bisschen wie so ein Druckkochtopf, weißt du, wo so richtig massiver Druck entsteht und irgendwann fliegt einfach der Deckel weg, weil zu viel Druck unten drin ist. Und das ist, was wir gerade erleben. Also es sind schon auch die großen US-Banken, behaupten wir jetzt mal, die den Silberpreis ein bisschen gesteuert haben. Das ist ja auch an Gerichtsurteilen ganz eindeutig zu sehen, dass das nicht ausgedacht ist, sondern dass es immer so war. Und die Gründe dafür sind vielfältig, ja. Also es gibt historisch ja auch Zitate von Fed-Chefs, ich glaube, es war damals Greenspan, der gesagt hat, der Goldpreis ist sowas wie das Fieberthermometer. Ja, du möchtest ja nicht, dass das Fieberthermometer anspringt. Der Goldpreis spiegelt auch sowas wider wie die Geldentwertung. Und es kann nicht sein, dass sich das Geld entwertet. Ja, das ist ja das, was die USA, was die Zentralbanken kontrollieren und eigentlich weiterhin haben wollen, weil sie es eben kontrollieren und beliebig oft drucken können. Und zudem, glaube ich, Marc, ist es auch ein bisschen Bequemlichkeit gewesen über die letzten Jahre. Also ich sage seit 3 Jahren, dass der Silberdeckel abfliegen muss. Jetzt fliegt er langsam ab. Ich glaube, da kommt noch viel mehr langfristig gesehen. Jetzt kurzfristig kann man immer noch mal verschnaufen, aber mittelfristig gesehen über die nächsten 3 Jahre wird da noch viel mehr passieren. Und es war aber bisher super einfach, sich da gar nicht mit zu befassen. Du hast ja gesagt, Rohstoffe, das hat irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm. Völlig richtig. Warum? Es war doch super einfach, bei Nvidia Geld zu verdienen, beim Bitcoin. Packen wir es doch mal auf den Punkt. Es war super einfach, im US-Aktienmarkt zu sein, den Nasdaq zu haben als Fondsmanager und zu sagen, läuft doch, hier ist meine Rendite. Am Ende des Jahres brauche ich nur eine gewisse Performance. Ich muss ungefähr im Durchschnitt sein, dann kriege ich noch meine Performance-Fee. Passt. Ja, und das ist das Big Money heutzutage. Also das Big Money sozusagen, das sind sogenannte Index-Hacker geworden. Ja, man geht an den Index heran, baut den so ziemlich genau nach und kann dann am Ende des Jahres reporten, wir haben den Index um 0,1 Prozentpunkte geschlagen. Ja, und dann hast du Leute wie den Dirk Müller, der wurde ja von vielen ausgelacht und der Fonds hat vielleicht auch lang oder kurzfristig nicht so die ideale Performance gehabt, dann gab es eine Krisenzeit und er hat trotzdem nicht so ideal performt, das ist alles richtig, aber der war wenigstens einer, der mutig ist und immer gesagt hat, ich mach's anders, ich sichere mich für den Fall XY ab. Aber sowas gab's ja auf der Welt kaum noch. Eben genau aus dieser Angst, ja, Angst, der Underperformer zu sein, Angst vor Helme und wie gesagt, es war super simpel, im Tech-Bereich Geld zu verdienen, Nasdaq kaufen, S&P kaufen und das Leben ist einfach. Und ich glaube, dass deshalb das völlig übersehen wurde. Also man hat irgendwie immer, ja, Silber. Wir haben immer gehört, ja, Gold, aber Silber. Aber ach, da ist ja immer schon nichts. Und das wird ja nie, weil ja eben auch klar war, irgendwie spielt man gegen die US-Banken. Und mit denen anlegen war irgendwie auch nicht so geil. Und jetzt sind eben neue Player da, jetzt sind die Chinesen da, jetzt haben die Chinesen die Preissetzungsmacht bekommen. Und deshalb jetzt, Marc. Deshalb geht jetzt alles so schnell.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, die Shanghai, hast du gesagt, gell? Ist die Börse in China. War das eigentlich der Gamechanger schlussendlich, was einfach viele gar nicht verstehen, dass jetzt dieser neue Player China, also neu im Sinne von, wir setzen jetzt, also wir sind jetzt da, haben jetzt auch, wir sitzen jetzt am gleichen Tisch sozusagen, wir haben hier eine Börse, die effektiv anders funktioniert. Wie gesagt, du musst physisch, du handelst nur physisch, nicht wie die Amis, hier ein bisschen Papier rumzocken und so weiter, sondern bei uns geht's wirklich um den Rohstoff. War das der Gamechanger für den Markt der Rohstoffe? Also wenn wir jetzt einfach mal bei Silber, glaube ich, Gold wird auch gehandelt, ich weiß nicht, was noch alles gehandelt wird, kannst du uns mitnehmen. Aber war das der versteckte Gamechanger, der eigentlich die breite Masse gar nicht so verstanden hat?
Vielleicht auch ein Stück mit. Also ich denke, das spielt einfach alles zusammen, Marc. Also die Chinesen sind nicht aufgewacht 2024, haben gesagt, hey, wisst ihr was, geile Idee, wir machen mal Gold. Ja, sondern tatsächlich sind die Chinesen schon, ich muss lügen, seit 2007 oder 2008 der größte goldproduzierende Land der Welt, ganz offiziell. Die Chinesen haben aber interessanterweise in ihren Zentralbankbilanzen haben sie nie mehr Gold reported. Ja, also das ist ja ganz witzig. Die Zentralbanken wenden sich ja alle an die BITS, die Bank of International Settlement, sowas wie die Zentralbank der Zentralbanken, und geben ihre Goldbestände an. Ja, und die Chinesen, und das ist jetzt mal meine Behauptung, sagen seit, was haben wir, 2026, also seit 18 Jahren, wir sind doch nicht doof, und sagen denen unsere Strategie. Ja, weil es ist ja komisch, China, größtes goldproduzierendes Land der Welt. Und da gibt es Goldminen, Marc, die kennen wir nicht mal. Die können wir selbst mit Satellitbildern nicht mehr erkennen. Und die, interessanterweise ist China zudem noch größer Goldimporteur. Ja, also komisch, die haben so viel Gold und keine Unze verlässt das Land, sind noch Importeur und irgendwie, wo ist denn das Gold? Ja, es ist auf jeden Fall in China, vielleicht sogar bei der Zentralbank. Und ich denke, das ist ein Plan, den gibt's ganz, ganz lange. Und man hat jetzt einfach gesehen, jetzt ist eine super Chance. Die Welt wird immer gespaltener. Ja, jetzt auch unter Trump, der ja auch sowieso schon innerhalb der westlichen Länder für viele Fragezeichen und Konflikte sorgt. Ja, also ich glaube, das Grönland-Thema, auch wenn wir hier schon in Mitteleuropa sagen, ja, also wenn er Grönland nehmen würde, also wir können ja eh nichts machen. Ja, man bereitet uns schon darauf vor, damit er Grönland ganz entspannt bekommt und sich keiner dagegen stellt. Aber trotzdem sind das Themen, die mischen uns hier schon irgendwie auf. Und da ist ja der Zeitpunkt einfach ideal gewählt von den Chinesen. Und ja, ich denke auch, so eine physische Goldbörse mal zu haben, das ist auch das, wovor wir lange gewarnt haben. Also da gibt es ja Vorträge schon von unserem Geschäftsführer Wolfgang Seibold von vor 10 Jahren, wo er gesagt hat, wartet mal ab, wenn die Chinesen mal eine eigene Börse machen. Hier ist sie. Und die expandieren. Ja, also sie bleiben nicht nur in Shanghai. Ich müsste jetzt nachgucken. Ich glaube, es sind 3, 4, 5 neue Tresore sollen jetzt eröffnet werden weltweit. Also diese Chinesen exportieren jetzt ihr System. Und das findet halt bei ganz vielen Ländern Anklang, die, wie ich vorhin schon sagte, sich eigentlich von den Amis ein bisschen hintergangen und veralbert fühlen, weil sie ihre Rohstoffe gegen Dollar tauschen, die nicht mehr wert sind. Und da sehen wir eigentlich, dass die ja alle außerhalb unseres Kosmoses, ja nochmal, du als Schweizer hast ja Glück, außen vor zu sein, aber irgendwie bist du ja trotzdem mit in dieser EU-Kosmos-Spirale mit drin gefangen. Wir sehen immer uns, ja, wenn irgendwo ein Problem in Indien oder sonst wo ist, sagen wir immer, ist uns völlig egal. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine, plötzlich sagen wir, hey Welt, schaut bitte alle auf uns, was hier in Europa ist. Da hat schon damals Indien gesagt, also Leute, wir haben unsere eigenen Probleme. Egal, wo es Krieg gibt, ihr schaut nie hin und jetzt müssen alle zu euch schauen. Ja, also wir sind eigentlich unser eigener Kosmos, noch mit Australien, Kanada, USA und wir in Europa. Und die anderen, ja, die fangen an, sich langsam Richtung China zu orientieren, weil sie sagen, ja, irgendwie sind die ja ganz nett. Die bauen uns Infrastruktur, die nehmen uns den Dollar weg. Die Chinesen sind nicht nett. Die werden das später genauso machen, wenn sie mal an der Macht sind. Aber sie schaffen es zumindest, Länder für sich zu gewinnen. Und das alles im Gesamtkontext ist dieser Gamechanger.
Das heißt, wenn wir mal das Thema Gold, Silber abschließen wollen, als Abschlussfrage, keine Finanzberater natürlich an dieser Stelle. Jan, soll ich jetzt Gold kaufen, soll ich jetzt Silber kaufen? Ist das jetzt der Zeitpunkt? Das fragen sich wahrscheinlich die meisten, die den Zug auch ein bisschen verpasst haben. Oder nachrennen ist nie gut, aber ein bisschen in die Zukunft planen macht absolut Sinn. So, jetzt musst du aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hoffen dich alle voll darauf.
Nee, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich glaube sogar mal gehört zu haben, dass man für Gold und Silber außen vor ist, weil es keine Aktie ist, sondern weil es so riesiges Asset ist. Aber trotzdem keine Anlageempfehlung. Ich sag's mal so. Die Zentralbanken der Welt, die kaufen Gold und stoßen den Dollar ab. Jetzt sehen wir die Dollarentwertung immer weiter. Also zusammengefasst, viele große, große, große Player auf der Welt sagen, raus aus dem Dollarsystem. So, jetzt gibt es eben Leute, die sagen, soll ich jetzt auch raus aus dem Dollarsystem? Würde ich sagen, naja, wenn es die Großen machen, ist es vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, Gold, Silber, vielleicht auch eben, du bist ja auch ein Bitcoiner, also da ist man sicherlich auch nicht ganz falsch aufgehoben. Nur man muss immer wissen, auf was spekuliert man? Spekuliert man drauf, dass Silber sich morgen nochmal verdoppelt? Hey, kann sein, ja, wenn eine Knappheit da ist, wenn vielleicht auch mal eine US-Bank short ist auf Silber und ins Wackeln kommt, ja, dann kann es mal ganz schnell gehen auf so einem kleinen Markt. Aber darauf spekuliere ich nicht persönlich, sondern ich sage langfristig. Wir sind in einer Phase der Unsicherheit. Wir sind in einer Phase der Geldentwertung. Wir sind in einer Phase, wo die Zentralbanken sagen, wir tauschen alle unsere Dollar weg, gibt uns Gold, damit wir irgendwie raus sind aus dem System. Würde ich sagen, macht es durchaus Sinn, auch ein bisschen Gold und ein bisschen Silber zu besitzen. Ganz, ganz klar. Und ich kann jetzt kaufen und ich kann morgen nochmal in einem so volatilen Markt 10% schieflegen. Das kann passieren. Irgendwann ist eine Korrektur auch mal wieder fällig. Aber Marc, ganz ehrlich, die Leute haben mich bei 50 Dollar Silber gefragt, soll ich es noch kaufen? Haben mich bei 60 gefragt, bei 70 gefragt, bei 80 gefragt. Jetzt sind wir bei 90 bald und sie fragen. Oder sind schon über 90. Ja, in China handelt man aktuell zu 104 Dollar Silber physisch. Ja, also in China sind übrigens die Wetten so aktuell auf 117 Dollar eher gestellt. Ja, das sind zumindest die Daten aus letzter Woche. Ich müsste noch mal nachschauen, wie es aktuell ist. Aber das ist die aktuelle Realität. Und natürlich will ich dann auch irgendwie dabei sein. Und das Gleiche im Gold, ja, da hieß es bei 2000, oh, jetzt sind wir erstmal dabei, oh, dann jetzt 2,7, das ging aber viel zu schnell. Ja, jetzt, wo sind wir? Bei 4,6. Also es geht immer viel zu schnell. Und du kennst es ja als jemand, der länger im Bitcoin-Universum ist. Ja, als Bitcoin bei 10.000 Dollar war, wollte es keiner haben. Und dann waren wir bei 50 Dollar, wann war es? 50.000 2021 oder 60.000? Ja, da haben alle gesagt, oh, jetzt ist aber der Hype, dann ist wieder runtergekommen. Und zack, 2 Jahre später stand man bei 120.000. Ja, also es ist, wenn man an ein Asset glaubt, langfristig und auch sieht, warum diese Investment-These dahinter, dann macht es, denke ich, immer Sinn, dabei zu sein.
Mhm. Ja, definitiv. Also das sehen wir, glaube ich, in jedem Markt, wie du sagst. ist zu spät, ist zu früh, all die gleichen Fragen immer, oder langfristig denken, einfach mal verstehen, wie funktioniert dieser Markt, wie wird der getrieben, wie kommt der Preis zustande, sei es bei Gold, Silber, sei es bei Bitcoin, das sind immer die gleichen Fragen, die man sich stellen muss, aber die Leute lernen auch nicht dazu. Kurze Info, wir nehmen das Ganze hier auch am 19. Januar auf, das heißt, je nachdem, wenn es rauskommt, sind die Preise wahrscheinlich wieder ein bisschen anders, einfach, dass ihr das Ganze hier auch einordnen könnt. Also, Gold, Silber, ich sag's auch immer wieder, gehört einfach in ein gut sortiertes Portfolio mit rein. Wie du sagst, die Diversifizierung in Bitcoin gehört für mich auch dazu. Jetzt nehmen wir uns aber mal mit. Du hast vorher gesagt, 52 strategische Rohstoffe, glaube ich, waren es bei den Amis auf der Liste, also plus, minus. Wo spielt denn die Musik, wo kein Schwein draufschaut, aus deiner Sicht, aus eurer Erfahrung? Wo spielt wirklich die Musik?
Die Musik wird jetzt spielen bei den Minenaktien. Und zwar, da wird es richtig scheppern. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber dort investiert bin in den Markt oder weil ich auch für den Markt arbeite, sondern weil ich das völlig ernst meine. Wir müssen uns das nochmal ganz kurz vor Augen halten. Die Silberminen, nehmen wir mal nur die Silberminen und nehmen wir mal die ganz großen Namen. Die sind profitabel gewesen bei $30 Silber. Die sind auch profitabel gewesen bei $25 Silber. Ja, die haben im Durchschnitt so, die nennt sich All-in-Sustaining Cost, also die Gesamtkosten hier Unze Silber, die ich aus dem Boden hole, sind bei den meisten Firmen im Schnitt, sagen wir mal 20 fürs Rechenbeispiel. Ja, das heißt, sie haben bei $30 Silber haben sie $10 Marge gemacht. Jetzt sind wir gerade bei $90. Das heißt, wir haben also $60 Marge. Das heißt, von 10 auf $60, die Marge hat sich mal eben versechsfacht. Marc, stell dir vor, du bist T-Shirt-Verkäufer und verkaufst dein T-Shirt, also du zahlst 10 Euro in der Produktion und verkaufst nicht nur mehr für 20, sondern du verkaufst es jetzt für 60. Das ist einfach das X-fache an Marge, was unten rauskommt. So, und das ist einfach noch nicht in den Bilanzen der Firmen angekommen. Also beim Gold jetzt war es zum Beispiel die Alamos, die hat jetzt kürzlich als erstes reported, Alamos Gold, ein großer Produzent, die sind noch bei unter $4,000 in den Bilanzen fürs Q4 2025 gewesen. Weil es dauert einfach eine Zeit, bis diese Zahlen in den Bilanzen ankommen. Und selbst wenn wir jetzt auf $50 im Silber zurückfallen würden, behaupte ich, ist das bei vielen Firmen noch ganz weit davon entfernt, was in den Bilanzen steht. Und die Menschen werden sich die Augen reiben, wie viel Kohle diese Firmen verdienen. Wenn du Millionen Unzen oder Hunderttausende im Fall von Gold produzierst und einen x-fachen Hebel drauf hast, dann verdienst du einfach richtig Kohle. So, und was passiert dann? Dann hast du die Kohle verdient, dann willst du aber mehr Kohle verdienen. Und dann fangen die großen Player an zu sagen, wo kriegen wir jetzt am schnellsten noch mehr Gold oder noch mehr Silber her? Und das sind dann die kleinen Explorationsfirmen. Das ist dann, wo wir ganz stark auch unsere Expertise haben. Also Firmen, die beispielsweise schon Gold, Silber, Kupfer gefunden haben und jetzt eben versuchen, das Projekt Richtung Produktion zu kommen. So, und da ist noch wirklich kaum was an Geld angekommen, Marc. Also wir haben Firmen, die hatten 2021 für ihr Silberprojekt eine Bewertung von 100 Millionen. Die haben jetzt ein Silberprojekt weitergetrieben, haben sogar noch ein riesen Kupferprojekt dabei und haben eine Bewertung von 70 Millionen. Ja, also das ist völlig außen vor von dem, was 2021 war. Die Kleinen, die sind alleine von ihren Hochs aus dem Jahr 2011 beim letzten Rohstoffboom, sind die kleinen Firmen, 60-70% hinterher, hinten den alten Hochs. Da ist noch nicht die Outperformance auf jetzt drauf gerechnet. Und da wird dann richtig die Kohle hinfließen, weil die Großen werden sagen, ey, die Assets sind ja alle super billig und ich brauche ja mehr Gold, mehr Silber, also kaufe ich mir jetzt mal die kleinen Firmen weg. Und dann kommt richtig spekulatives Geld in den Markt und dann fängt es an, Spaß zu machen. Und das erwarte ich bei Gold, bei Silber für 2026. Ich denke, Kupfer wird dann auch langsam mitkommen. Und natürlich auch die PGEs, also die Platinum Group Metalle. Da denke ich, wird auch sehr, sehr viel Musik reinkommen. Die haben sich auch ja massiv entwickelt, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Aber Platin alleine, also ebenfalls mit Gold und Silber Top-Performer gewesen letztes Jahr. Und da wird es bei den Minen in den Bilanzen, ich sag's nochmal ganz salopp, richtig scheppern, wenn die Zahlen ankommen. Natürlich auch, wenn uns jetzt nicht der Markt wegbricht. Ja, also wenn morgen eine Korrektur von sonst was ist, dann wird es schwierig. Aber wenn mal nur die Preise in ihrer Range bleiben, dann verdienen die richtig heftig Geld.
Jetzt hast du wahrscheinlich viele getriggert. ich sehe es jetzt schon. Ah, Goldgräberstimmung kommt quasi auf, oder? Aber das ist ja nicht einfach. Also ich jetzt als Laie. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt sage, was Jan hier erzählt, das klingt plausibel, macht Sinn. Ich glaube, die haben auch eine Ahnung von. Ich will jetzt auch in diese Richtung investieren. Würde ich sagen, kein Plan. Nimm uns mal mit, wie investiert man in diesen Markt? Wie macht ihr das? Ihr habt ja auch gleich eine Academy, wo ihr die Leute unterstützt dabei, oder? Ihr habt Reports hier raus. Aber wenn ich jetzt sage, gib mir den Geheimtipp, gibst du den logischerweise nicht oder vielleicht gibst du ihn, ich weiß nicht, da ist er nicht mehr so geheim, aber wie können jetzt Leute effektiv davon profitieren, wenn sie sagen, ah, doch, das interessiert mich?
Ja, das Problem ist, ich würde den Geheimtipp immer gern sagen, das Problem ist, dann stehe ich rechtlich immer doof da. Also ich sag's dir ganz ehrlich, genau. Das Problem ist, das ist ein kleiner Markt und wir haben eine gewisse Reichweite im Markt. Und wenn wir so einen kleinen Explorer haben mit 20 oder 50 Millionen Marktkapitalisierung und du oder ich auf unseren Kanälen über die Firma sprechen, ja, dann haben wir direkt eine Marktbeeinflussung. Das heißt, das kann ich schon mal nicht machen. Ja, das, also dann, und dann bin ich noch selber in die Firma investiert, ja, dann wird's noch viel schlimmer. Und viel schlimmer wird's dann auch noch, wenn uns die Firma auch noch dafür bezahlt, dass wir in Deutschland Übersetzungen und Marketing Arbeit für sie machen. Also dann komme ich in Teufels Küche, das ist einfach das Problem.
Genau.
Ja, das Problem hast du im Krypto-Universum über die letzten Jahre nicht gehabt, da konntest du eigentlich wirklich reden, worüber du wolltest. Das Problem hast du auch nicht, wenn du über die großen bekannten Firmen redest, weil also da bringen dir auch 500.000 Abonnenten von der Reichweite nicht genug Power, um ein paar Billionen am Markt zu bewegen. Aber das Problem haben wir bei den Kleinen. Und deshalb ist mein Tipp tatsächlich, du hast ja angesprochen, wir haben die Axino Academy, da kann man beispielsweise selber auch lernen, wie man in diese Firmen investiert, ja. Mein Tipp ist wirklich mal, sich ein bisschen mit den Themen zu befassen. Und zwar nicht den erstbesten Werbeartikel nehmen, den man sieht, wo dann steht, investieren Sie in Firma XY, sondern wirklich sich mal ein paar Videos dazu anzuschauen. Vielleicht auch mal den großen Namen wie Rick Rule aus dem Ausland, den wir auch sehr gut kennen, ein bisschen zu folgen und auch mal zu schauen. Es gibt immer wieder Events, auch in Deutschland. Ja, wir haben jetzt die Investmesse am 17., 18. April. Diesen Jahres 26. Da haben wir als Veranstalter, also wir sind großer Teil der Investmesse, haben über 20 Firmen aus dem Rohstoffuniversum, klein bis groß vor Ort. Auch die First Majestics als einer der größten Silberproduzenten wird vor Ort sein. Das sind so Plätze, wo ich mal die Möglichkeit bekomme, mit so einem CEO aus der Minenindustrie zu reden, wo ich mal Fragen stellen kann, wo ich einfach mal den ersten Einblick in diesen Sektor bekomme. Und das ist sehr empfehlenswert, weil Marc auch im Krypto-Universum kannte man sich vor 8 Jahren noch nicht aus. Ja, und jetzt mittlerweile hat man sich einfach eingelesen. Viele kannten sich mit den Nasdaq-Firmen vor 5 Jahren oder 10 Jahren noch nicht aus, sind jetzt auch voll drin. Und der Rohstoffzyklus wird uns einfach viele Jahre begleiten. Und es macht Sinn, jetzt ganz am Anfang, wo unter 1% der Anlegerportfolios insgesamt Minenaktien im Portfolio haben, macht es einfach Sinn zu sagen, okay, ich investiere mal ein bisschen Zeit, schau mir mal Firmen an, kauf vielleicht nicht das Erstbeste und das Spekulativste, aber vielleicht bei den großen Produzenten, ja, ich habe es ja gesagt, die haben noch extrem viel Marge, die noch nicht in den Bilanzen angekommen ist, einfach mal anfangen, gucken, wie es sich anfühlt, den Markt ein bisschen verfolgen und dann immer tiefer reinkommen, wie bei anderen Dingen auch.
Aber du sagst, wenn ich dir richtig verstehe, also auch die ganz großen Spieler, da gibt es auch genügend Power eigentlich, aber je weiter unten du in die, sag ich jetzt mal, wie nennt man das? Stufe kommst.
Marktkapitalisierung,
genau. Genau, ich meine, dann hast du mehr Risk, mehr Reward, logischerweise, oder das ist genau gleich wie bei jedem anderen Investment auch. Aber du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, auch oben ist noch gar nichts angekommen bei den Großen. Ist das richtig?
Na, gar nichts wäre jetzt ein bisschen zu übertrieben. Ja, so eine Hecla Mining als großer Silberplayer hat sich vervierfacht in den letzten 50 Tagen. Ja, muss man sich mal vorstellen. Ach, einer der größten Silberminer, ja. Die vervierfachen sich. Also das waren jetzt nicht so, dass es Underdogs sind. Also eine Hecla Mining hat man schon mal gehört, wenn man sich auch nur 10 Minuten mit Silberfirmen beschäftigt. Eine Agnico Eagle ist ja auch perfekt schon gelaufen bei den Goldminen. Aber ja, genau, davon spreche ich. Es gibt einfach noch viele große Namen. Und da muss man nur mal mit ChatGPT fragen, was sind die 10 größten Silber, die 10 größten Goldfirmen? Und muss ich einfach mal, da kann man dann machen, erstens mal schauen in den letzten Quartalsergebnissen, was war der durchschnittliche Verkaufspreis bei den Unzen? Ja, das heißt, wo steht Silber jetzt oder Gold und was stand noch in der letzten Bilanz? Und dann kann man sich ja mal selber ein bisschen überschlagen, wo die Reise hingehen kann. Und Fakt ist, die großen Player, die werden, wenn Gold und Silber weiterlaufen, werden natürlich auch die großen Player weiterlaufen, weil sie eben A, mehr Geld verdienen und B, natürlich mit jedem Dollar, den Gold und Silber steigen, mehr Geld verdienen. Weil wir sind ja in einem Umfeld, wo sogar Öl recht günstig ist. Ja, also die Firmen haben auf der Kostenseite, gehen die Kosten schon langsam wieder ein bisschen runter, sind auch gestiegen und auf der Marge Seite geht es einfach immer weiter hoch aktuell und deswegen ja, auch bei den Großen ist noch Luft da. Natürlich nicht immer übereuphorisch, natürlich nicht immer rein investieren und morgen erwarten, dass es sich verX-facht, aber ja, und bei den Kleinen, da kommt langsam richtig Musik rein. Wir haben teilweise Firmen, die machen an einem Tag 20-30%. Und das ist, glaube ich, noch nicht alles, wenn wir mal die nächsten 5-6 Jahre uns anschauen.
Krass, da kommen da richtig so Krypto-Vibes hoch.
Ja, deswegen, aber wir haben immer gesagt, es sind nicht nur die Kryptos, ja, es sind eben auch dieser Sektor und jetzt kann man gut rotieren, ja, wo auf dem Krypto aktuell ein bisschen das Geld vielleicht auch fehlt und die Langeweile ein bisschen reinkommt. Das haben wir aus dem Rohstoffuniversum die letzten 5 Jahre dafür gehabt oder 10, ja, und jetzt dreht sich das Ganze und da lade ich auch jeden ein, der im Krypto-Space ist, natürlich sein Space nicht zu verlassen, aber mal zumindest einen kleinen Zeh bei uns ins Wasser zu halten.
Genau, das ist jetzt genau der Punkt, oder? Ich meine, jetzt hier auf der Rohstoffseite, hier ist die Aufmerksamkeit da. Ich meine, wir sehen ganz klar jetzt, der Bitcoin-Markt ist langweilig, der gesamte Kryptomarkt ist langweilig. Ich sage immer, es ist der beste Zeitpunkt, sich schon mit diesen Märkten zu beschäftigen. Ist genau gleich wie jetzt, oder? Ja. Jetzt, wenn du keine Ahnung hast von Rohstoffen und jetzt rennst du hier wieder nach, wenn du keine Ahnung, du bist einfach zu spät. Oder die Leute sollten ein bisschen antizyklisch sich beschäftigen mit Märkten. Wenn du es nicht abgibst, jemandem, der das verwalten kann, der das Wissen auch hat, sieht es wieder anders aus. Aber ich finde genau, dieses Antizyklische sollten die Leute viel, viel mehr verstehen. Ja, zwar der Rohstoffmarkt langweilig in den vergangenen Jahren. Jetzt erntet man das, was man ausgesät hat quasi. Oder? Und beim Kryptomarkt ist jetzt ein bisschen antizyklisch. Also es ist genau umgekehrt, oder? Da haben wir über die letzten Jahre massiv geerntet und jetzt säen wir eigentlich wieder aus, um dann halt. Die Rotation wird auch wieder da stattfinden. Also von den Rohstoffen, wenn da viele Leute wieder Geld verdient haben und der Markt wieder gesättigt ist, dann geht's wieder in einen anderen Sektor. Wahrscheinlich auch wieder in Bitcoin, in die Kryptowährung. Also diese Rotation findet da permanent statt. Und ich sehe einfach immer wieder, dass die Leute das einfach nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, dass man sich halt hier ein bisschen, ja, früher beschäftigen müsste mit Märkten und nicht, wenn in der Bild-Zeitung oder irgendwo steht, was alles wieder auf dem All-Time-High ist, oder?
Ja, ich sag auch immer, kauf das, was die Leute hassen. Ja, natürlich muss man auch, man kann da sehr lange falsch liegen. Ja, und das muss man auch so sehen. Also wir haben eigentlich, muss man sagen, Marc, vor 4 Jahren, glaube ich, mittlerweile schon gesagt, Gold ist, da ist man jetzt Gold richtig. Da gibt's auch einen Vortrag von noch 2022, weiß ich. Und da sind wir dann auch schon sehr stark Richtung Goldminer gegangen. Ja, es hat dann halt aber auch nochmal 2 Jahre gedauert, bis die Goldminen, die Großen, mal angefangen haben nachzuziehen. Und wir haben auch erwartet, dass die Kleinen deutlich schneller hinterherziehen. Also da waren wir ein bisschen dem Markt auch voraus. Was ich damit sagen möchte ist, ja, kauf das, was alle hassen. Ich hatte jetzt aber auch meinen Seba eine Zeit lang liegen. Ja, hätte ich jetzt das Timing perfekt getroffen und zwar, ja, das war dann so mit Überschreiten der 35 Dollar im Seba, dann wieder reinzuschiften, ja, dann wäre es vielleicht noch besser gewesen. Aber es macht Sinn, sich konträr mit Dingen zu befassen. Es macht aber auch Sinn, wenn so eine Sau anfängt, durchs Dorf getrieben zu werden, zumindest am Anfang, sich immer noch mit zu befassen. Wir sind da noch nicht zu spät beim Rohstoffsektor, aber ich gebe dir recht, ja, jetzt zu sagen, Krypto ist alles nichts, um Gottes Willen. Ja, also auch Öl hasst ja aktuell jeder. Ich sag immer wieder, guckt Richtung Öl, guckt euch die wichtigen Marken an. Wenn wir darüber gehen, dann sind auch die großen Ölminer wieder die ersten, die Kohle verdienen. Also man kann das immer alles spielen und von Sektor zu Sektor gehen. Wir haben halt unsere Expertise bei den Rohstoffen und vielleicht beim einen oder anderen Kryptominer, aber genauso sieht es aus, also immer die Augen offen halten.
Gutes Stichwort, so als abschließendes Thema, die Kryptominer. Seid ihr, wie seht ihr den Markt von dieser Sicht aus? Wie geht ihr da vor? Ist es noch ein Thema bei euch? Nimm uns mal ein bisschen mit, wo steht ihr da bei diesem Thema?
Ja, absolut. Also wir haben ja bei uns vor allem auch die, ich nenne es mal einen Namen, ist keine Anlageempfehlung, Interessenskonflikte. Wir haben sie selber im Portfolio und wir haben auch einen Dienstleistungsvertrag mit der Firma. Erst muss ich offenlegen, es geht um die Hive Digital Technologies. Das kommt daher, dass der Vorstand von der Hive, den kennen wir einfach schon lange, das ist der Frank Holmes. Frank war früher auch im Mining-Sektor sehr aktiv, ist jetzt auch wieder aktiver. Der ist einfach großer Fondsmanager aus den USA. Und wir sehen das schon auch antizyklisch. Also gerade jetzt vor Weihnachten habe ich mir das nochmal angeguckt. Da war ja extrem bei Hive der Superlauf Mitte letzten Jahres. Der ist dann wieder stark eingebrochen. Kurz vor Weihnachten ist dann auch immer die sogenannte Tech-Selling-Season. Ja, also gerade für alle im kleineren Aktienbereich, die da aktiv sind, immer mal diese Tech-Selling-Season sich anschauen, weil Leute, die Gewinne gemacht haben, verkaufen dann wiederum auch Aktien, die nicht so gut laufen, um ihre Steuerlast zu drücken. Ja, da hat die Hive dann also zum Jahresende nochmal ordentlich einen auf den Deckel bekommen, ist jetzt seitdem aber auch schon wieder einige Prozente hochgelaufen, also war wieder ein guter Kaufzeitpunkt. So an sich gesehen sagen wir, die Bitcoin-Miner, die schichten ja im großen Stil immer weiter um. Die meinen noch Bitcoin, aber die Rechenzentren haben auch ihre Funktion als KI-Rechenzentren. Da ist ja auch die Hive positioniert. Und ich denke, dass das eben dafür sorgt, dass die Bitcoin-Miner zweigleisig fahren werden. Ja, also sind die Preise von Bitcoin oben, sind sie im Hype und verdienen Geld durchs Mining. Wie ich ja gesagt habe, auch bei Goldminern, dann steigt einfach die Marge. Und ist der Preis von Bitcoin unten, da versuchen diese Bitcoin-Miner eben ihr Risk-Profile zu reduzieren, um eben nicht mehr so arg volatil zu sein, sondern um sagen zu können, wir verdienen doch noch super Geld mit der Vermietung von Rechenzentren. Und ich denke, da wird die Reise hingehen, auch bei so einer Hive, ohne eine Anlageempfehlung geben zu wollen. Aber deswegen, Bitcoin-Miner finde ich aus zwei Gesichtspunkten da eben immer noch sehr, sehr spannend. Egal, wo jetzt morgen die Reise mit Bitcoin hingeht, eben aus dieser Zweigleisigkeit, dass man nicht so angewiesen ist. Ja? Ist ein Goldminer anders, der ist nur mal auf Gold angewiesen. Ja, der kann vielleicht auch auf Kupfer oder Silber, aber wenn die Rohstoffe nicht laufen, dann fängt der nicht plötzlich an, ich weiß es nicht, was zu machen, Raketentests. Deshalb sind Bitcoin-Miner schon auch flexibler.
Ich habe, je nachdem, wann dieses Video hier rauskommt, ist wahrscheinlich das andere Interview schon draußen. Ich habe auch letztens wieder ein Interview gemacht mit Connor Davis. Ist ein, der wohnt hier ums Eck bei uns. Ich habe schon mehrmals mit ihm auch ein Interview gemacht. Er hat eine Mining-Anlage auch in Norwegen. Übelst heftig, wie günstig die Strom da kriegen. Und die bauen genau auch dieses es ist nicht nur zweigleisig, es ist mittlerweile also Bitcoin Mining, dann ist KI-Rechenzentren, dann die Wärme weiterverkaufen, plus der Load Balancer. Also das heißt, oder dass du deine Miner flexibel ein- und ausschalten kannst, um das Netz zu stabilisieren. Also die haben da mittlerweile mehrere, wie gesagt, vier Einnahmequellen, die schlussendlich hier halt ja ineinander reinspielen, oder? Und das ist halt schon super interessant zu sehen. Also für mich ist es einfach so, per se, wenn ich dann ein bisschen rauszoome, heißt für mich, Rohstoffe braucht die Welt. Je mehr, also wir brauchen viel, viel mehr. Wir brauchen viel mehr Energie. Hier spielen die Rohstoffe auch wieder mit rein. Wir haben Bitcoin, was als zusätzliches Element genau diese neuen Zukunftstechnologien auch befeuern, unterstützt. Also hier profitieren mehrere Dinge voneinander, braucht auch wieder Rohstoffe. Bitcoin ist quasi ein Rohstoff, einfach der digitale Rohstoff. Und wenn man dieses Big Picture aus meiner Sicht einfach mal verstanden hat, dann ist es eigentlich für mich logisch, dass Rohstoffe physisch, Rohstoff wie Bitcoin, in ein gut diversifiziertes Portfolio reinkommt. Einfach rein, nüchtern, überlegt so in die Zukunft, wo gehen wir überhaupt hin? Wir gehen nicht zurück in die Steinzeit, sondern in die Zukunft, oder? Und das ist so für mich immer wieder das Interessante, wie das eigentlich Hand in Hand geht. Und du hast es auch schön gesagt, das eine mit dem anderen ausspielen macht einfach absolut keinen Sinn. Macht absolut keinen Sinn. Vielleicht so abschließend, du hast ganz am Anfang was erwähnt, wenn du kurz ein, wenn du möchtest, kannst du sagen, nee, mache ich nicht. Was ist das Thema oder der Rohstoff schlechthin, über den wir noch nicht gesprochen haben, ich meine, es gibt viele, der wirklich aus deiner Sicht der absolut spannendste Bereich neben an den anderen spannenden Bereichen ist, ist es Kupfer, was du am Anfang gesagt hast? Oder ist noch was anderes, was kein Schwein auf dem Schirm hat?
Ja, das ist ganz spannend, die Frage. Also tatsächlich gibt es ja einige Dinge, die keiner so richtig auf dem Schirm hat. Also ich habe vor 2 Jahren von Antimon gesprochen, da wussten die Leute teilweise nicht mal, wie man schreibt. Wolfram ist ein erstaunlich langweiliger Rohstoff, aber auch viel, viel mehr in den Vordergrund gerückt. Vanadium, auch so ein Rohstoff, der noch in den Vordergrund rücken kann. Aber Marc, das Problem ist einfach bei diesen Rohstoffen, dass der Markt immer extrem klein ist. Ja, das heißt, wir schauen als Anleger, sind wir eh schon in einem risikoreichen Markt und wir schauen da schon auch hin in diese Assets, auf seltene Erden, haben aber wirklich, wie gesagt, unseren Fokus vor allem auf den etwas liquideren Märkten. Und da unter anderem würde ich, wenn wir jetzt mal das so ein bisschen rausnehmen, ja, die etwas kleineren und vielleicht auch schwieriger zu investierenden Märkte zur Seite nehmen und uns mal nur die ganz großen anschauen, finde ich so zum Beispiel wirklich die Platinum Group Metalle, also Platin, Palladium und so weiter, ja, die gehören noch einige mehr dazu, ich muss das gerade nochmal checken, finde ich jetzt gerade sehr spannend, Osmium gehört auch noch mit dazu, ja, diesen Bereich, weil es gibt da jetzt nicht so den einen Player auf dem Markt, der nur Platin rausholt oder nur Palladium, sondern du brauchst eben, Rhodium gehört noch mit dazu, so, da musst du eben alles zusammen rausholen. Und da finde ich halt eben spannend, dass es sehr, sehr, sehr unbeobachtet war die letzten Jahre. Auch jetzt, wo Platin sich grob verdoppelt hatte zwischendurch, hat es immer noch keiner auf dem Schirm gehabt. Und ich denke, da wird noch die Musik spielen, was keiner so richtig auf dem Schirm hat. Also diese Platinum Group Metalle, PGEs oder PGM, je nachdem, einfach ein bisschen auf dem Schirm behalten. Und ja, bei den anderen kleineren Rohstoffmärkten, wie gesagt, da kann man immer hinschauen, also von Antimon bis seltene Erden, man muss halt einfach aber auch wissen, dass es deutlich kleinere Märkte sind, auch Lithium, glaube ich, wird uns alle überraschen wieder in den nächsten 2-3 Jahren, also das sind so die Märkte, wo wir auch noch parallel so ein bisschen hinschauen.
Jan, jetzt könnten wir stundenweise noch tiefer ins Thema gehen. Wir haben wahrscheinlich nicht mal die Spitze des Eisbergs hier gekratzt. Aber logischerweise, du sprichst ja auch sehr, sehr viel über diese Themen. Jetzt, die Leute sagen, interessant, was ihr macht. Wo findet man dich am besten?
Ja, am besten einfach auf YouTube unter dem Namen Axino Capital. Dort machen wir eigentlich täglich Videos, börsentäglich, manchmal auch sonntags noch dazu, was gerade so passiert an den Märkten. Ich denke aber, da sind wir halt immer im täglichen Geschehen. Wer halt wirklich mal einen Überblick bekommen will, wie wir denken oder vielleicht auch einen Einstieg in die Minenindustrie, du hast es ja schon den Weg geebnet, mache ich gerne nochmal ganz kurz Werbung für unsere Axino Academy. Die hat einen völlig kostenlosen Einsteigerbereich. Dort kriegt man schon mal ein paar Videos, um wirklich sich nochmal makroökonomisch abholen zu lassen. Warum Gold, warum Silber, warum Rohstoffe, warum jetzt? Ja, also was wir besprochen haben in dem Videomarkt, nur nochmal ein ausführlich und detaillierter. Und dann, wenn man sagt, hey, das gefällt mir, ich will mehr Eindruck davon bekommen, dann haben wir eben auch diese Bezahloptionen und da geht's dann noch immer tiefer rein. Das heißt also, wer täglich ein bisschen abgeholt werden will, gerne auf YouTube. Wer ein bisschen mehr in die Tiefe will, lernen will, anfangen will, einfach, da reicht schon die kostenlose Akademie, um mal einen Überblick zu bekommen.
Perfekt. Ja, und für euch, wenn ihr Feedback habt, vielleicht Fragen auch zum heutigen Video, dann postet doch gerne in den Kommentaren, das nehme ich mal auf. Mal schauen, vielleicht werden wir dann in der nächsten Zeit nochmal zusammensitzen. Also gebt ihr uns hier mal Feedback gerne. Und Jan, herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
Ja, ich bedanke mich und auch, dass ich mal so lange und offen und frei sprechen konnte, Marc. Normalerweise muss man immer recht kurz sein und heute mal ein bisschen ausholen zu dürfen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr angenehme Fragen von dir auch und ich wünsche jedem viel Spaß am Kapitalmarkt und weiterhin, ja, gutes Glück beim Geldverdienen.
Definitiv. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.